Schönen guten Morgen. Wir haben gerade gesungen, es ist ein Fest, dir zu begegnen. Das fand ich so klasse, das ist ein klasse Lied. Es ist ein Fest, letztendlich soll es sein, Menschen zu begegnen, die mit Jesus unterwegs sind. Es ist ein Fest, dir zu begegnen, Jesus. Das Fest, immer dem zu begegnen, der das Leben ist. Das ist eine große Sache, das fand ich ganz, ganz klasse. Das passt so in das ganze Denken rein. Es ist ein Fest, wenn man Menschen begegnet, in denen das wahr wird, mehr und mehr, dieses Wort der Bergpredigt auch, weil Jesus mehr und mehr wahr wird, weil er für uns mehr und mehr wahr wird in unserem Leben und wir merken, das braucht man einfach. Das ist die große Sache. Ich lese uns doch mal die Verse aus Matthäus Kapitel 5. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und das hatten wir gestern so gehabt. Menschen, die auch ihre Armut wirklich vor Gott bekennen. Menschen, die ja trauern um ihre Sünde willen, auch um ihr Wesen einfach vor dem lebendigen Gott. Glückselig sind die. Ja, und da geht es jetzt nicht um allgemein Trauernde in dieser Welt. Wird manchmal verkürzt dargestellt, sondern letztendlich kann nur der Frieden finden, nur der kann wirklich Trost finden beim lebendigen Gott, der ein Mensch ist, der vorher getrauert hat um seine eigene Verlorenheit vom lebendigen Gott. Nur der ist möglich, nur dem wird es möglich, wirklich vor Gott Trost zu finden, in ihm Trost zu finden. Das ist vielleicht auch mal eine Hilfe, dass man nicht immer so allgemein versucht hat, Menschen irgendwie zu trösten. Es ist gut, wenn man es versucht, aber die Wahrheit oder Menschen sagt, naja, du wirst dann schon mal noch getröstet werden. Wisst ihr, das wird nur Menschen, die werden den Trost empfangen, die getrauert haben vor dem lebendigen Gott. Und auch Menschen dann, das kann man auch so sagen, die manchmal auf dem Weg mit dem lebendigen Gott trauern. Das ist nicht immer ein einfacher Weg. Und das wissen wir alle, wie das ist, oder wir hören das wenigstens, vielleicht wissen wir es nicht, aber wir hören das, es ist nicht immer dieser lachende Weg. Es ist toll, wenn wir lachen können miteinander. Aber die Wahrheit der Bibel ist, es ist eine Zeit des Lachens und es ist eine Zeit des Weinens. Es ist eine Zeit des Feierns und es ist eine Zeit des Trauerns. Es ist eine Zeit des Bauens und es ist eine Zeit des Niederreißens. Es ist eine Zeit des Säens und es ist eine Zeit des Erntens. Alles hat seine Zeit. Und auch das Trauern hat seine Zeit. Seine Zeit. Es ist alles in seiner Zeit auch mit drin. Das ist die Wahrheit. Es ist auch die Zeit des Trostes. Es ist auch seine Zeit des Trostes. Und das ist ja manchmal so, wenn man versucht, auch das Trauern abzukürzen. Trauern hat auch seine Zeit. Es braucht seine Zeit. Und was wir auch immer trauern. Und manchmal eben, wir leben in so einer Welt, in der wir gar keine Zeit wirklich mehr haben. Bei uns ist es gar nicht mehr da. Es wird eigentlich nur aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Und wenn niedergerissen wird, dann... Und das ist die Wahrheit, wisst ihr, dieser Weg mit Jesus, der hat auch Tränen. Dieser Weg mit Jesus ist auch ein Weg, dem wir manchmal uns heimatlos fühlen. Dieser Weg mit Jesus ist auch manchmal ein Weg, wie es eben Psalm 23 beschreibt, und wandere ich auch durchs finstere Tal. Und das Wandern, das kann bedeuten, dass es ein langer Weg ist, sagte mal jemand. Das fand ich auch interessant. Er sagte, schau, hier wird von einer Wanderung gesprochen, nicht von einem schnellen Lauf. Und eine Wanderung durch die Wüste kann lang sein und anstrengend. Und ich habe keine Ahnung, heute machen wir natürlich alles mit unserem GPS und Geocaching und alles Mögliche. Wir wissen ganz genau, wann wir ankommen, oder meinen wenigstens zu wissen, wann wir ankommen. Wisst ihr? Und das sind so diese Dinge. Aber Trauernde, die zuallererst vor Gott trauern, und die Trost empfangen, weil sie ein neues Leben bekommen haben durch Jesus Christus. Versöhnung bekommen haben, weil sie um ihre Verlorenheit auch trauern. Vielleicht auch trauern darum, dass sie mit ihrem Leben den lebendigen Gott Unehre bereitet haben in dieser Welt. Dass sie gelogen und betrogen haben und andere über den Tisch gezogen haben. Und es nie fertig gebracht haben, beim Fußball die Wahrheit zu sagen. Oder beim Volleyball die Wahrheit zu sagen. Oder da die Wahrheit zu sagen, wisst ihr? Menschen, die dieses merken, ich bin es gar nicht wert, dass du mich wirklich liebst. Und dann in ihnen, in ihrem Leben Menschen dann sind, die das, wie wir es gestern Abend hatten, so dieses Bejahende haben. Ja, ich antworte auf deine Anfrage in meinem Leben, Jesus, und ich danke dir, dass ich mit dir leben darf. Die werden Trost empfangen, jetzt darf ich mit ihm leben, und das werden auch Menschen sein, die werden getröstet vom lebendigen Gott, auch in dieser Welt. Und wenn es manchmal in Anführungsstrichen nur dieser Trost ist, den wir eben im Psalm 56 lesen, wo es darum geht, eben, dass du meine Tränen sammelst in deinen Krug. Und das ist schon ein gewaltiger Ausdruck, den der David sagt in Vers 9, sammle meine Tränen in deinen Schlauch, stehen sie nicht in deinem Buch. Und er sagt auch, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Also er sagte David, du siehst meine Heimatlosigkeit und ich fühle mich manchmal heimatlos in dieser Welt. Das ist ein interessantes Bild auch. Wäre interessant, heute mal zu fragen, heute Morgen, wer sich nicht alles auch heimatlos fühlt in dieser Welt, wisst ihr? Wie wenn mich gar nicht da reinpasst, wie wenn ich gar nicht da reingehöre. Und ich versuche das zu leben, so nenne ich es jetzt mal, ich versuche das zu leben, Jesus nachzufolgen, aber ich fühle mich dann so fremd. Ich fühle mich fremd in meiner Schule. Ich fühle mich fremd bei denen, die so alt sind wie ich, weil die das gar nicht verstehen. Und ich fühle mich eigentlich heimatlos. Ich fühle mich, wie wenn ich da gar nicht reinpasse. Das ist auch ganz normales, Leute, das ist ein ganz normales Gefühl für jemanden, der zu Jesus Christus gehört. Ich fühle mich heimatlos. Ich passe da irgendwie nicht rein. Und deswegen hatte der Herr Jesus so ein wunderbares Gebilde geschaffen, wie die Gemeinde, die eben Heimat sein soll. Heimat, Familie, für diejenigen, die manchmal tatsächlich alles verlassen haben. Ich fand es interessant, bei uns in Friedrichshafen-Fischbach gibt es eine kleine Kirche, die heißt St. Vitus-Kapelle. Und das St. Vitus, wir haben so einen Nachbarschaftsgrill gemacht für die Menschen drumherum, die um uns herum wohnen. Das war lange Zeit, hat man gemerkt, uns immer irgendwie so Aversionen entgegengetreten und die Menschen haben uns nicht so wirklich gemocht, weil wir so seltsame Christen sind. Und dann haben wir auch Konfirmanden und die können auch nicht ruhig sein in der Nacht, die machen auch nur Rambazamba, ne? Du kannst sagen, was du willst und dann... Das ist die Wahrheit, da müssen sie halt auch mal eine Tür bezahlen und müssen halt mal, das ist halt, dann wird es, das habe ich eigentlich nicht bedacht, dass ich das auch bezahlen muss, die Tür, die aus den Angeln ist. Aber so ist es halt. Ja, die mit denen machen wir dann Nachtwanderungen, die pflücken dann Blumen in Nachbarsgarten und lauter solche Sachen. Ne? Und für diese ganzen Aktionen dachten wir über die Jahre, weil wir uns echt ganz arg oft aus so Zorn entgegengeschlagen haben, auch von unseren Nachbarn. Auch Unverständnis, ne? Was sind das für Verrückte da, so nordamerikanische Evangelikale, so Fundamentalisten, sind ja alle meist Christen, wir werden ja nur von Christen umgeben, die weder an Christus glauben, noch in die Kirche gehen, aber Christen sind. Gläubiger als ihr alle zusammen. Und jetzt kann ich entweder so auf die Menschen zugehen und sagen, ihr wisst ja gar nichts, aber wir haben uns entschlossen, anders auf sie zuzugehen und zu sagen, komm, wir laden die einmal im Jahr ein zur Nachbarschaftsgrill. Und jedes Mal habe ich eine Andacht gehalten über einen katholischen Heiligen. Weil die alle römisch-katholisch sind, die Menschen, die dort leben. Das ist alles, was sie verstehen. Und dann habe ich einen Heiligen genommen. Zum Beispiel dann den St. Vitus. Ich wusste auch nicht, wer das ist. Ich dachte, St. Vitus, der war wahrscheinlich mal Papst oder irgendwas, ne? Oder Koch vom Papst oder irgendwie. Aber der St. Vitus... Der war 12 Jahre alt, der Vitus. Das war ein Kind von einem römischen Oberen und der wurde erzogen damals, die Leute, die alle Geld hatten, ist ja heute auch manchmal so, da gehen dann die Frauen gehen dann wieder arbeiten und die holen sich dann jemanden rein, der die Kinder erzieht. Die Wäsche bügelt, Küche macht, Kinder erzieht. Und so war es damals auch in der römischen Welt. Und den Vitus, seine Eltern, die haben ein Ehepaar in den Haushalt geholt, das Menschen waren, die Jesus nachgefolgt sind. Und dann kam dieser Junge im Alter von 12 Jahren zum Glauben an Jesus. Das ist alles, was man genau weiß über sein Leben. Und sein Vater war aber so ein hoher Beamter im Römischen Reich, dass er sich geschämt hat. Weil es war ja nur der Kaiserkönig. Ja, der Kaisergott. Und jetzt hat er ein Problem gehabt. Ja, mein Sohn. Mein Filius. Und jetzt hat der Vater versucht natürlich an denen rumzureden und an diesen Ehepaar, die Christen waren und die diesen Jungen eben mit da reingenommen haben und der Jesus kennenlernen durfte. Und dann hat er versucht natürlich sie zu überzeugen, dass sie das ablegen wieder und oder für sich selbst behalten und einfach abtun. Und das konnten die nicht. Und er hat seinen eigenen Sohn der römischen Staatsgewalt übergeben. Und dann ist dieses Ehepaar und der Sohn, die sind beide, alle drei sind getötet worden. Das war der heilige Sankt Vitus. Das weiß gar keiner, das wussten die Leute auch nicht. Bist du 12 Jahre alt? Und seitdem wir solche Dinge machen, da mit unseren Nachbarn verändern sich Dinge tatsächlich oder gemacht haben. Ne? Es geht auch weiter so. Aber es wussten viele überhaupt nicht. Aha, darum geht's eigentlich. Genau. Wir hatten die Feuerwehr hatte ich eingeladen auch von Friedrichshafen bei unserem Bodenseehof. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, die sollten eine Übung machen bei uns. Und dann sagte ich, bekommt alle Feschbar. Wieder eine Flasche Bier und was er halt wollte. Ist ja auch nicht jeder Feuerwehrmann, der Bier trinkt, ist halt klar, so dieses Klischee. Aber wir haben es dann aufgetischt, abends, ne, alle Regeln gebrochen bei uns, weil beim Bodenseehof gibt es auch kein Alkohol und so. Und sind wir kurz für einen Tag vom Glauben abgefallen. Ja, so und dann waren die da gewesen und dann dachte ich auch, was erzähle ich denen? Ne? Und dann habe ich mir einen heiligen St. Florian rausgesucht. Ja. Das sind ja alles Florians-Jünger, also so nennen sich ja Feuerwehrleute. Heiliger St. Florian schützt unser Haus, zünd andere an. Ne? So, ja. Sind ja diese ganzen Sprüche. Ne? Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert über diesen Florian und wer der war. Und das war ein römischer Beamter im heutigen Österreich. Auch natürlich im Römischen Reich und auch in dieser Zeit der ganz extremen Christenverfolgung. Und es war auch diese Zeit, in der dann eben ganz viele obere Leute dann ihre Jobs abgeben mussten, ihre Stellungen verloren haben im Römischen Reich, weil sie Jesus Christus nachgefolgt sind. Und so einer war halt er auch. Und er ist dann ertränkt worden in der Enns, also in dem Fluss da in Österreich. Und dann wurde, das war alles, was man weiß, und sein Leben und alles andere war dann Legende. Und dann drumherum, dann ist er angespült worden am Strand und dann hat ein Adler auf ihn aufgepasst und lauter so Zeug, was dann alles drum gemacht wird. Also, wisst ihr, statt den Kern zu haben, was geht's denn wirklich? Ist ärgerlich. Bei den Leuten würde es vorenthalten, um was es denn wirklich geht. Und dann sagte ich diesen 50 Feuerwehrmenschen da, schaut Leute, wenn der Florian heute hier wäre, heute Abend hier, dann würde er nicht sagen, ich bin ein Florians-Jünger oder Heinz-Jünger oder wer auch immer. Er würde sagen, ich bin ein Jesus-Jünger. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Es ist ein Fest, dir zu begegnen. Und so ein großes Fest, dass ich alles andere hinter mir lasse. Und das ist manchmal dieser Weg auch in Jesus. Es ist nicht immer Lachen. Während hier die Kids alle hier sitzen, wisst ihr, und ihr habt ja alle ruhiges Leben. Und es ist ja schön. Sind gerade in einem anderen Land, Nigeria, da sitzen die Christenfamilien zusammen und die wissen gar nicht, was heute Abend noch sein wird. Public Viewing können sie vergessen, weil es wahrscheinlich sowieso in die Luft gesprengt werden. So ist das Leben auch. Also es ist sehr wichtig, das auch zu wissen. Also dieses Leben mit Christus, das ist halt immer so dieses ganze Ding. Aber Menschen, die da reingenommen werden, die werden halt verändert von diesem Jesus. Und Jesus beschreibt ja dieses Wesen eben von diesem veränderten Leben durch die Bergpredigt. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es hat einen Sinn, das sanftmütig zu sein. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und das eine hängt, das hängt alles miteinander zusammen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. An einer Stelle sagt Jesus mal, wer das Schwert nimmt, der wird auch durchs Schwert sterben. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das lohnt sich, ein reines Herz zu haben, ein reines Herz auch zu bewahren. Und deswegen wird darum auch gekämpft, extrem gekämpft. Gerade in eurem Alter wird gerungen darum. Smartphone raus, irgendein Käse reingezogen, irgendein Mist. Sorry, dass ich das so sage. Aber Hauptsache ist kein reines Herz mehr. Hauptsache ist keine reinen Gedanken. Weil mich das andere Zeugs schon verfolgt. So empfinde ich das auch. Wenn du heute mit Menschen umgehst. Viele Menschen können dich gar nicht anschauen, weil sie wirklich keine reinen Gedanken mehr haben. Die sind nur beladen von irgendwas. Schon von Schuld und die schämen sich und voller Schande. Das ist ganz praktisch, dieses Wort. Deswegen sind auch viele unglücklich, weil so viel Schmutz schon in ihrem Leben ist. Und der Schmutz wird oft reingetragen, ungefragt. In eurem Leben, in dem Leben dieser ganz Jungen, die hier sitzen, die werden gar nicht gefragt, ob sie das wollen. Das kommt einfach, das ist einfach da. Und dann wird es ja normalisiert und dann ist es einfach da. Und dann irgendwann merkst du, Mensch, ganz schön viel Schmutz da drin. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Also das gehört dazu auch zu diesem Leben in Jesus. Zu diesem veränderten Leben. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also die Propheten, von denen man sagte, wisst ihr, in dieser Welt, die sagen immer das, was uns nicht gefällt. In Volk Israel war das ja mal so, ne, dass der israelitische König mit dem judäischen König zusammenkam. Und dann sagt der König von Juda, gibt es denn unter euch keine Propheten mehr? Sagt der eine, doch, doch, das gibt schon noch einen. Aber der sagt immer das, was uns nicht gefällt. Und dann sagt er, nee, lad ihn doch mal ein, den will ich mal kennenlernen. Ne? Und dann lädt er den auch ein, diesen Propheten, und der Prophet kommt. Und dann sagt der König, also Prophet, sage mir, was soll ich machen? Sollen wir da raufziehen zum Kampf? Und dann sagt der Prophet, ja, zieh ruhig rauf zum Kampf. Gott hat dir Sieg gegeben. Und der König, der wusste ganz genau, eigentlich hat er eine andere Botschaft für mich. Und er sagte zu ihm, sag mir die Wahrheit. Soll ich da raufziehen zum Kampf? Und der Prophet sagt, oh König, wenn du raufziehst zum Kampf, dann wirst du fallen im Kampf. Also du wirst getötet werden. Und dann sagt der König zum anderen König, habe ich es dir nicht gesagt. Der sagt mir immer das, was mir gefällt. Also das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Dieses veränderte Leben, wir können viel drüber reden natürlich, über dieses Ganze, was da drin ist. Du wirst verändert, du bist verändert, du bist verändert von Jesus. Das ist dieses neue Leben in Christus. Luis und sein Bruder der Sebastian. Die beide unterwegs waren, in so einem kleinen spanischen Dorf gelebt haben. Und der Luis und der Sebastian Zwillinge waren, so eineiige Zwillinge. Die konnte man gar nicht auseinanderhalten. Ich habe mal so Burschen gesehen, ne? Kam eine Familie zu uns zum Bodenseehof. Das waren echt Burschen, die... Die haben schon fast alle auch noch den gleichen Namen. Ne? Und die zwei habe ich beobachtet, die konnten selbst die Eltern nicht auseinanderhalten. Die waren so gleich, dass sie immer ein verschiedenfarbiges Bändchen am Arm hatten. Und irgendwann Irgendwann ist dem einen, der in seinem Namen ein I hat, da oben auf der Nase so ein kleines Muttermal gewachsen. Jetzt weiß jeder, du bist der mit dem I. Woher weißt du das? Ne? Und so war der Luis und der Sebastian. Und der Luis und der Sebastian haben aber auch unterschiedliche Leben gelebt. Der eine hat Jura studiert und hat ein ordentliches Leben gelebt. Das heißt denn, dass jeder, der Jura studiert, ein ordentliches Leben lebt? Aber der hat es gemacht. Ja, das war jemand, der für seine Eltern da sein wollte, der wollte für die Menschen um sich herum da sein. Ein sanftmütiger Bursche. Und der andere, der Luis, der war richtig wild. Der Luis sagte, das ist mir egal, was die anderen denken. Ich will mein Leben leben, ich will meine Freiheit haben. Und dann irgendwann mal, die Eltern waren schon tot, die Jungs lebten in dem Haus ihrer Eltern und irgendwann mal war das dann so weit gewesen, dass der Sebastian ganz unruhig war, weil sein Bruder nicht nach Hause kam. Und irgendwann guckt er aus dem Fenster raus, es war schon spät in der Nacht und es sieht wie unten irgendwie so Fackeln, so ganz schnell sich bergauf bewegen auf das Haus zu. Und als er so an der Tür steht, geht die Tür auf und der Luis fällt rein, ganz schmutzig und schreit seinen Bruder, den Sebastian, an und sagt, ich wollte es nicht. Und er guckt ihn dann nochmal an und sagt, was wolltest du nicht? Und er sagt, wir haben uns gestritten und ich habe geschlagen und dann fiel er um und dann war er tot. Und dann wusste der Sebastian, sein Bruder hat jemanden getötet. Und er wusste ganz genau, was da drauf steht. Die Todesstrafe steht drauf. Und dann hat der Sebastian gesagt, Mensch, komm, Junge, zieh meine Kleidung an, meine saubere Kleidung. Und ich ziehe schnell deine schmutzige Kleidung an und gehe vom Hinterausgang raus und verschwinde. Und während die sich so umzogen, hat der Sebastian sich dann noch ein bisschen Schmutz ins Gesicht geschmiert. Und dann plötzlich ging schon die Tür auf, die Leute kamen da, die Sicherheitsleute von der Stadt, haben den gefangen genommen, runtergenommen und letztendlich Gerichtsprozess, Todesstrafe und der Sebastian ist gehängt worden. Und irgendwann kam der Luis. Der hat in einem Bergdorf dann gelebt, hat sich versteckt, wie man es so macht in so schlechten Krimis, lässt sich ein Bart wachsen und kam dann zurück irgendwann in diese Kleinstadt. Wollte einfach wissen, ist da jetzt Gras drüber gewachsen über diese Sache, haben die Leute das vergessen? Und er ging dann rein in diese Stadt und trifft irgend so einen Polizisten und fragt ihn, da war doch mal was, da ist doch mal jemand getötet worden, wie war denn das dann mit demjenigen, der den getötet hat? Und dann sagte der Polizist so, den haben wir erwischt, wir erwischen jeden. Und er sagte, wie, ihr habt den erwischt. Und was ist mit dem dann passiert? Ja, was mit jemandem passiert, der jemanden tötet? Todesstrafe. Und er wusste, der Luis, mein Bruder ist getötet worden. Und er ging zu dem Richter, hat sich irgendwie Zugang verschafft und sagte zu dem Richter, sie müssen mich töten, ich war das gewesen. Und der Richter sagt, es geht nicht. Im Gesetz steht ein Leben für ein Leben. Aber wenn Sie der Bruder sind von diesem Mann, der gehängt wurde, der hat Ihnen noch einen Brief hinterlassen. Und dieser Luis nimmt den Brief mit nach Hause, geht er wieder in sein Elternhaus und setzt sich hin und liest diesen Brief. Und zum Schluss steht in diesem Brief, schau, das habe ich für dich getan, liebe Luis. Und ich habe dir neue Kleidung gegeben. Und jetzt bitte ich dich, liebe Luis, lebe in dieser neuen Kleidung. Dein dich liebender Bruder Sebastian. Und dieser Luis, der hat den Brief ein paar Mal gelesen, der konnte das gar nicht fassen. Und irgendwann ist er eingeschlafen, ist er wieder aufgewacht, hat sich gewaschen, hat sich rasiert und ist ganz neu in diese Welt gegangen. Und das ist letztendlich nicht dieses veränderte Leben, wisst ihr, das ist wie wenn Jesus zu uns Menschen sagt, ich habe dir ein neues Leben gegeben. Dann leb doch auch da drin. Ich lade dich herzlich ein. Verändert. Verändert. Durch den Geist Gottes. Glückselig die Sanftmütigen. Menschen, die verändert werden. Du bist gelehrt von Jesus. Kapitel 5, Vers 5 bis 7. Schaut, der Herr Jesus sagt mal in Matthäus Evangelium Kapitel 11. Sagt den Leuten und sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Das ist auch toll, dass er einlädt und sagt, lernt von mir. Nicht lernt von der Welt. Lernt von mir. Was lernst du denn, wenn du zu mir kommst? Und Jesus sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lern von mir, was lerne ich denn, wenn ich zu Jesus komme? Sanftmut und Demut. Das lerne ich, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich das zulasse, dass Jesus mich lehrt. Sanftmut und Demut. Das ist ganz praktisch, die Bergpredigt. Die muss man gar nicht kompliziert auslegen mit griechischen Worten hin und her, die ich eh nicht verstehe. Das ist ganz praktisch. Wenn du in Jesus lebst, eigentlich dieses, ich habe dir ein neues Gewand gegeben, schau, dann leb doch auch da drin. Wenn du es nicht hast, versuch gar nicht drin zu leben. Versuch nicht so zu tun, als ob, also wie wenn du ein Gewand angezogen hast, also spiel kein Theater. Die griechische Welt, in die das ja auch dann mit hineingesprochen wurde, so ganz am Anfang, das war ja eine Theaterspielwelt. Rollenspiele, da haben die sich da drin ergangen, das war eine Sache, die haben sich den ganzen Tag haben sich die Theater über Theater angeguckt. Das war ein einziges Theater, das Leben. Das war gar nichts Reelles mehr. Da ist man immer in das Gewand von jemand anderem reingeschlupft, wisst ihr, da hat man ein bisschen versucht, so zu sein wie ein anderer. Da konnte man heute mal Kaiser sein, morgen war man Armer, was weiß ich. Aber hier geht es darum, um Realität. Da geht es ums Leben. Das ist ein ausgetauschtes Leben. Ich habe dir was Neues gegeben, sagt Jesus. Sanftmut. Weil das werden Menschen sein, die das Land ererben. Und der Jesus schaut schon drüber hinaus, auch über dieses neue Reich, das kommen wird. Das werden die Menschen sein, die dabei sind. Das wird deutlich, wer ein Jesus-Jünger ist. Menschen, die von Jesus gelehrt sind. Wisst ihr, die sich von Jesus lehren lassen, die sagen, ich kann gar nicht mehr anders. Ich will auch nicht mehr anders. Ich will, dass Jesus sein Reich in meinem Herzen aufbaut. Das ist alles, was ich will. Ich will von ihm lernen. Was lerne ich denn von dieser Welt? Gestern Abend habe ich noch einen Bericht vom Achim bekommen, so aus der Zeit, glaube ich, war das, über diese ganze Sache, über die Smartphones und was man dafür, wie junge Menschen sich beschmutzen mit all dem Zeug und von den jungen Mädchen, 12 Jahre alt, gemobbt in Kanada, hat Selbstmord begangen. Das ist, was man von dieser Welt lernen, Leute. Und es ist meine Wahl. Steht da, das ist meine Wahl. Von wem will ich denn lernen? Die Welt ist gnadenlos. Der Geist in dieser Welt ist gnadenlos. Der fragt nicht danach, der entschuldigt sich auch nicht danach. Da gibt es keine Entschuldigung. Immer weiter, wer bremst, verliert. Das ist der Geist dieser Welt. Da gibt es keine Sanftmut. Nee. Und wenn dann nur gespielt, wisst ihr, aus eigenen Interessen, damit man andere noch locken kann. Aber hier geht es darum, dass Jesus sagt, ich will dir was schenken, ich will dir Leben schenken. Luis, ich will dir ein neues Gewand geben. Du brauchst nicht immer versuchen, was anders zu machen. Leb einfach in dem neuen Gewand. Leb in diesem neuen Leben. Beginn drüber zu staunen, Luis. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Menschen, die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. Menschen, die in dieser Welt kämpfen nach Gerechtigkeit. Und in dieser Welt, Freunde, gibt es keine Gerechtigkeit. Gibt es nur Selbstgerechtigkeit. Gibt nur Selbstgerechtigkeit in dieser Welt. Und wir werden immer mehr, und es wird uns immer deutlicher, es wird immer extremer, wisst ihr, weil ja das auch fortschreitend ist, dass das Böse, sagt ja auch Jesus selbst, die Ungerechtigkeit, sagt Jesus, die wird am Ende der Zeit überhand nehmen. Das, was mal Recht war, das ist Unrecht. Und das, was Unrecht ist, ist plötzlich Recht. Und deswegen kommen sich auch so junge Menschen manches Mal vor, ich bin in der Schule und ich werde immer angehalten von meinen Eltern auch die Wahrheit zu sagen, meine Hausaufgaben zu machen, dies zu machen und jenes zu machen. Und komischerweise sind es ab und an, nicht immer, aber ab und an und vielleicht manchmal zu oft, gerade diejenigen, die das alles nicht machen, die einen Lehrer betrügen und hintergehen und gar nichts machen und immer die sind, die immer den Erfolg haben. Und dann komme ich vielleicht in ein Stadium im Leben, dass ich sage, jetzt mache ich es auch so. Beim Fußball wird es oft trainiert. Da wird Ungerechtigkeit trainiert. Thomas Müller. Was war das für ein Foul? Das war gar nichts. Das war ein Foul, aber auf jeden Fall nicht so eins, dass er sich so das Gesicht halten musste und dann plötzlich, als der Pebe kommt, mit seinem Kopf aufspringt. Vorher war er halb tot. Ungerechtigkeit, versteht er? Um ein paar Millionen Euro. Und das siehst du im Fernsehen. Und dann spielst du auch Fußball. Das ist doch klar, die machen das meistens auch. Das ist doch cool. Und dann führen die sich schon auf dem Fußballplatz, die E-Jugend schon. Da denkst du, klasse, wo ist denn wir gelandet? Da musst du wahrscheinlich irgendwann einen Hochsicherheitstrakt bauen für die. Und dann die Pappis, die noch draußen stehen, die rasten alle gleich mit aus. Und dann lernt man, du musst da nicht die Wahrheit sagen, weißt du, das ist doch kein Ding. Komm, wenn da jeder gleich sagen würde, dass er den Ball an der Hand hatte, dann wäre das Spiel nur noch aus Elfmeter. Also von daher, Ungerechtigkeit. Und es nimmt überhand die Ungerechtigkeit. Das ist plötzlich alles normal. Ich mache das gerne an solchen Dingen fest. Mein Sohn hat Fußball gespielt, spielt noch Fußball und er war bekannt dafür, für sein Wesen in dem Fußballclub, dass er anders ist als die anderen. Und nicht, weil ich ihn so erzogen habe. Dominik hat mit 5 Jahren eine Entscheidung getroffen, ich will mit Jesus leben. Und er sagte, Mama, ich möchte den gleichen Jesus haben, den ihr habt in eurem Leben. Das ist alles, was ich will. Wisst ihr, er muss keine großen Sünden bekennen und was weiß ich. Nee, der hat einfach gesagt, das will ich. Und seitdem lebt er mit Jesus. Und jeder wusste, sein Trainer wusste, jeder wusste, seine Lehrer wussten, für den Dominik ist ein Ja und ein Nein. Den Dominik kannst du hundertprozentig vertrauen. Und das ist für mich oft so dieses Bild. Ja, er hat auch negative Sachen erlebt. Viele. Aber er hat auch viel Positives erlebt. Er hat viele Menschen erlebt, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Erwachsene Leute, die auf ihn zukamen und fragten ihn, wie kannst du so leben, Dominik? Und wisst ihr, diese Gerechtigkeit, die hier beschrieben ist, die ist eine Beziehung. Das ist ein Beziehungswort. Also eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und zwar so eine Beziehung, wenn ich eine Beziehung habe, die Beziehung, die wirkt auf mich. Wenn ich mit einem Menschen eng zusammen bin, mit einer anderen Person, das wirkt sich auf mein Leben aus. Das ist ein Beziehungswort. Und das Reich Gottes, sagt mal der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17, wo er davon spricht, das Reich Gottes, es ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Also wo der lebendige Gott herrscht, wo dieser Gott herrscht, der uns ein neues Leben schenkt, da herrscht eben Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Wesen. Diese Menschen können auch in einer total ungerechten Gesellschaft anders leben. Weil, nicht weil sie sich anstrengen müssen, sondern weil Jesus ihr Herr ist. Weil ihr ein neues Leben schenkt. Und das wirkt sich aus, Leute, auch in den Schulen wirkt sich das aus. Das wirkt sich sogar auf Lehrer aus. Wenn so junge Menschen an den Schulen sind, die so bewegt sind. Junge Leute, die hinterher sogar noch einen Boden aufräumen, obwohl die anderen den ganzen Dreck hingeworfen haben. Das wirkt sich aus. Da geschieht was Gutes plötzlich im Leben von anderen Menschen. Und diese Menschen, die diesen Durst und Hunger haben, die werden satt werden. Und das Schöne ist ja, dass Jesus auch sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt und von diesem Brot isst, der wird keinen Hunger mehr haben. Das bedeutet, wer so eine enge Gemeinschaft mit mir hat, wer das zulässt, dass ich bei ihm wirklich Einzug halten kann, wisst ihr, wirklich, wenn du das zulässt, Jesus, dass du Raum gewinnst in mir, der wird nicht hungern, weil der weiß, letztendlich das Letzte, die letzte Wahrheit, die letzte Gerechtigkeit, die kommt noch, die ist schon da. Und es ist ein Wissen, das ist nicht bloß eine vage Hoffnung. Ich hoffe, dass es irgendwie wird. Nee, ich weiß, es kommt noch. Und deswegen muss ich hier dann nicht mehr um das letzte Ding noch kämpfen. Und das sind Menschen, die von Jesus gelehrt sind. Es geht mir in meinem Leben auch so. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Schaut, Sanftmut und Barmherzigkeit. Glückselig die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir sagen ja heute manches Mal, naja, wisst ihr, Gutmütigkeit. Du wirst schon noch sehen, wo du hinkommst mit deiner Gutmütigkeit. Das zahlt sich gar nicht aus. Bei uns schon gleich gar nicht mehr. Doch, sagt Jesus, es wird so. Die Selbstgelebte, die zahlt sich nicht aus, weil du bist ja immer enttäuscht. Das ist ja klar, ne? Du lebst ja nur, du willst ja nur barmherzig sein, damit die anderen auch mit dir barmherzig umgehen. Aber diese Barmherzigkeit, die von Jesus kommt, die wird nicht gelebt, nur damit die Menschen barmherzig mit Jesus umgehen, sondern weil Jesus weiß, die anderen, die sind so schlecht dran. Die brauchen diese Liebe. Die benötigen diese Hilfe. Die benötigen das, dass einer da ist und sagt, du bist 100-mal gefallen, ich heb dich 100-mal auf. Wie oft soll ich denn vergeben, sagte Petrus. Wie oft denn? 7-mal, 70-mal. Ach komm, jetzt hör auf. Das reicht doch 2-mal schon, Jesus. Nee, 7-mal, 70-mal. Und unabhängig davon, was dir zugefügt wurde. Barmherzigkeit. Aber unter Umständen bist du deswegen nicht barmherzig, weil du selbst nie die Barmherzigkeit empfangen hast. Ich habe mal jemandem gesagt, kann es sein, dass wir so ungnädig sind, weil wir selbst nie die Gnade Gottes wirklich erlebt haben im Leben? Wir reden drüber, wir legen diese Gnade auch aus. Wisst ihr, ich kann das jetzt alles auslegen aus dem Griechischen heraus, habe ich ja alles gelernt. Das spielt doch keine Rolle. Die Frage ist, ob das mein Leben ist. Das spielt eine Rolle hier. Und Jesus bietet sich da an und sagt, das ist dieses, es ist ein Fest, dir zu begegnen. Das ist ein Fest, solchen Menschen zu begegnen. Das ist ein Fest. Weil die so anders sind. Die sind so anders, die sind so, wie es eigentlich diese Welt wirklich sucht, wie es viele Menschen in dieser Welt suchen. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, die, die dem anderen wirklich aufhelfen, auch der am Boden liegt. Die nicht liegen lassen. Der Herr Jesus ist ja dieses Bild dafür. Und deswegen gibt er uns auch dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter. Kennen wir alle, ne? Dieser Mann, der hinabging und dann plötzlich wurde niedergeschlagen und ein paar Leute, die sind alle an ihm vorbeigelaufen. Und dann kam so ein Samariter, für die Juden natürlich damals in ihrem Denken das absolut Abstruseste, dass so einer kommt. Warum nimmt Jesus so jemanden? Und ich denke, dass Jesus sich selbst damit vergleicht, weil er ja auch verabscheut wurde von den Menschen. Du bist so lieb. Das kann ich nicht ertragen. Du sagst immer Danke und Bitte. Kann ich nicht ab. Du entschuldigst dich auch noch, wenn du Rambazamba gemacht hast in der Nacht. Ah nee, also das geht jetzt zu weit. Wisst ihr, so ein bisschen so dieses Bild, ja, kann man ganz praktisch machen, ne? Jetzt entschuldigt er sich auch noch, ey. Wie sind wir denn da gelandet? Jetzt zerbricht er ja unsere ganze Gang. Also, das geht nicht. Ausgeschlossen. Und es ist wirklich so, viele, die barmherzig sind in Christus, sind einfach ausgeschlossen. Das sind oft Leute, die auch allein sind in Gemeinden. Die sind irgendwie missverstanden oder überhaupt nicht verstanden. Und so ist dieser Gedanke, und dieser barmherzige Samariter kommt und hebt ihn auf, hat was Wunderbares gemacht, gell? Bringt ihn dann in dieses Hotel, in dieses Bed and Breakfast, bleibt eine Nacht dort, bezahlt für den und sagt, alles, was noch mehr kostet, bezahle ich auch.
Du musst sogar keine Gedanken machen.
Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen über dein Leben. Ich habe alles bezahlt, sagt Jesus. Alles, 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 alles. Das, was war, das, was ist und was sein wird. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen.
Ist so. Und die Barmherzigkeit, die habe ich in dein Leben gelegt. Und ich möchte nicht, dass du die anderen Menschen vorenthältst.
Deswegen gibt es ja auch dieses Blaukreuz-Arbeit. Ich meine, wir sehen ja jetzt nur das Schöne daran. Aber wenn man dann so Menschen sieht, als ich jetzt mit dem Zug hierher gefahren bin, ich bin nochmal hat kurze Zeit gehabt, vom Bahnhof raus. In Frankfurt ist er gleich am Bahnhof, da kannst du rumgehen. Das sind die Menschen zerschlagen, die spritzen sich auf der Straße, die hauen sich ihr Pfeifchen rein. Und im Sommer sind wir wieder in Hannover, im Summer in the City, das ist eine Arbeit unter Drogensüchtigen auf der Straße, war vom neuen Land. Die sind so fertig. Und dann können die auch vorbeilaufen und sagen, Mensch, komm, lass es doch. Aber plötzlich merkst du, wie die Barmherzigkeit Gottes zuschlägt. Wisst ihr, es sind so viele Menschen dabei, die selbst so bewegt waren von dieser Liebe Gottes. Menschen, die gar keine Drogen genommen haben, aber die irgendwie anders gelebt haben. Und Jesus hat ihnen Vergebung geschenkt. Und plötzlich werden diese Menschen zu Menschen, die denen helfen. Und die werden oft enttäuscht von Drogensüchtigen und von Alkoholikern. Du bist so extrem enttäuscht. Aber das zu erleben, ich war in einer Einrichtung und da sagte mir ein Mann, ich bin das fünfte Mal schon hier. Und ich bin deswegen da, weil das der einzige Platz ist, wo ich immer wieder kommen kann. Jetzt können die Mitarbeiter sagen, ja, du nutzt uns ja aus. Wisst ihr? Das ist nicht die Barmherzigkeit Gottes, die redet nicht so. Die redet nicht so. Die gibt einfach. Menschliche Barmherzigkeit hat irgendwann ein Ende. Aber die Barmherzigkeit Gottes gibt einfach. Von der leben wir alle. Wie wir auch immer heißen mögen. Die werden Barmherzigkeit erlangen. Es wird nicht umsonst sein. Gottes Reich ist dieses Wesen. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das liegt vielleicht manchmal dran auch, wisst ihr, du bist von Jesus gereinigt durch sein Blut. Kann das manchmal sein, dass du sagst, Gott ist mir so fern. Aber es ist nicht so, dass Gott fern ist, sondern die Gedanken sind so fern, das Herz ist so belegt, die Gedanken sind so belegt, wirklich mit irgendwelchen Schmutz in dieser Welt. Und weil Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen, das sagt er in Matthäus Evangelium Kapitel 24. Der Gedanke, der dahinter steckt, heißt eigentlich, wisst ihr, es werden vielleicht nicht mehr Menschen sein, die bei Rot über die Ampel fahren, aber Jesus sagt, am Ende der Zeit werden die Menschen mit diesem Wort Gerechtigkeit, ist das Gesetz Gottes gemeint, das Wesen des lebendigen Gottes. Und am Ende der Zeit werden sich Menschen immer mehr von diesem Wesen entfernen. Dieses Wesen des Frieden ist. Das Freude wirklich ist. Ein Wesen des Gerechtigkeit ist. Des Barmherzigkeit ist. Des sanftmütig ist. Des aufrichtig ist. Ehrlich. Das auch zu dem steht, wie das Leben wirklich ist. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind. Gott schauen. Du wirst ihn sehen. Du wirst ihm gegenüber sein. Das ist eine tiefe Sehnsucht von Menschen, die mit Jesus leben. Ich will eines Tages will ich in seiner Gegenwart sein. Das will ich. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass ich hier der erfolgreichste Persönlichkeit dieses Planeten werde. Mein Ziel, das ureigenste Ziel von einem Menschen, der wie diese Louis dieses neue Leben angezogen hat, ist eigentlich, ich will meinen Vater sehen. Das ist alles, was ich will. Und natürlich in dieser Welt leben, dass mein Vater sich verherrlichen kann. Das ist klar. Aber das ist mein Ziel. Wisst ihr, das ist das Ziel. Von jemandem.
Und du wirst dieses Ziel erreichen, sagt Jesus. Es lohnt sich, ein reines Herz zu haben. Und deswegen wird um Herzen gekämpft. Du bist gereinigt von Jesus. Jesus, der Paulus sagt mal in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Kapitel 6, Vers 11, oder wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist was Wunderbares. Wenn du Jesus gehörst, dann lebt er sein Geist in dir. Und das ist ja eine gewaltige Wahrheit in dem, was die Bibel uns ausdrückt, weil dann lebt er in mir, der Geist von dem, der einen Tod überwunden hat. Es sagt, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und er sagt dann, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer gekauft. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, gehört nicht mehr sich selbst, ihr Lieben. Du gehörst ihnen. Das ist auch ein Problem, warum manche so rebellieren. Weil ich das nicht verstehe. Ich gehöre mir nicht mehr. Wisst ihr, ich habe kein Recht auf dieses Leben. Und das ist so dieser Kampf. Und wenn ich Jesus diesen Raum lasse, also ich jetzt persönlich Heinz Spindler, dann merke ich, wie mein Herz rein wird. Und wenn das Herz rein ist, dann sind die Gedanken rein. Und wenn die Gedanken rein ist, dann sind die Worte rein. Und dann kann es sogar passieren, dass ich eigentlich nur noch das höre, was rein ist. Und eigentlich nur noch das hören will, was rein ist. Und dann kann es wirklich passieren, dass ich zum Beispiel so unreine Filme, bis zum Mord, Totschlag und was weiß ich alles, kann ich gar nicht mehr anschauen, unter Umständen. Guckt mal, das amerikanische Militär, die trainieren ihre Navy Seals, also diese Superstars, die alles Kleinweizen, die trainieren die, indem sie ihnen brutale Filme ständig schauen lassen. Um die Schwelle der Gewalt niedrig zu halten. Immer niedriger, immer niedriger, immer niedriger. Das sind brutale Kampfmaschinen. Ich habe Leute getroffen, die haben mit diesen Navy Seals zusammengearbeitet. Das sind natürlich Superstars, wenn man so denkt, ne? Durch die Filme. Das sind brutale Kampfmaschinen. Deswegen kommt es auch bei den Amerikanern oft und den jungen Soldaten zu solchen Ausrastern auf den Militärbasen. Dass so eine Gewalt ist, so ein Gewaltpotenzial, das wird geschürt, wisst ihr? Das wird gefüttert, das ist da. Und irgendwann bricht es heraus. Das kommt raus. Das hat einen Einfluss auf dich. Und die bezahlen viel Geld dafür, für solche Untersuchungen, wie man solche Menschen zu solchen Maschinen macht. Und nichts anderes geschieht, wenn wir uns oft öffnen, wisst ihr, auch wirklich ganz unreinen Dingen im Leben. Und da gibt es Umkehr. Das ist nicht richterisch, wisst ihr. Das Leben ist, wie es Leben ist. Diese Welt ist, wie diese Welt ist. Aber Jesus ist eben auch, wie Jesus ist. Und er sagt, komm doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Komm doch her zu mir, die ihr nicht fertig werdet vielleicht, wirklich mit diesem Schmutz. Komm doch her zu mir. Versucht's doch nicht zu verbergen, versucht's doch nicht zu verstecken und wegzulaufen von dem, das gelingt dir eh nicht. Sondern legt's doch bei mir ab. Wieder und wieder und wieder und wieder. Aber Herr Jesus, ich kann doch nicht schon wieder mit dieser gleichen Sünde zu dir kommen, doch? Weil ich bin ja gerade derjenige, der sagte, wie oft sollst du vergeben? Boah, vielleicht zweimal. Also je nachdem, ob die Nase ist von der Type. Ja, vielleicht den einen würde ich fünfmal vergeben, anderen vielleicht nur einmal. 7x, 70x. Also, das ist genug da, dass ich dich reinige. Und aus einem reinen Herzen, ihr Lieben, kommt Friedfertigkeit. Das glaube ich. In einem reinen Herzen steckt Friedfertigkeit. Wir hatten eine Mitarbeiterin bei uns am Bodenseehof, die Bärbel Stahl, manche, die am Bodenseehof waren, für die ist der Name noch ein Begriff, die hat für uns, bei uns die Kinderarbeit geleitet. Und die Bärbel, die war mal mit ihrem Cousin, wir haben auch so ein Soccercamp einmal im Jahr und dann gehen wir immer in ein Stadion, wenn es klappt. Und meistens geht es nach Freiburg, weil die Freiburger tatsächlich der einzige Verein ist, der sagt, wenn ihr mit den Kids kommt, ihr müsst keinen Cent bezahlen. Bei Bayern München, bei den großen Superstars, haben sie uns schon mal 60 Euro pro Person abgerechnet. Sind wir halt nicht hingefahren. Aber da waren wir in diesem Stadion und die Bärbel, die kann das nicht hören, ne? Wenn die dann reinbrüllen und dann wird ja alles Mögliche. Ne? Da macht ja jeder einen Mund auf, der nie einen Mund aufmachen darf. Im Stadion. Ne? Und da würde die ganze Zoologie rauf und runter. Da ist ja jeder, was weiß ich, da gibt es ja nur Rindviecher da drin. Und das ist ja noch nett, Rindviecher, ne? So ungefähr. Noch ein Kosewort. Aber hinter uns stand so jemand. Und er hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt. Und dann schaut die Bärbel mich an und sagt, Heinz, ich halte sie nicht mehr aus, ich muss raus. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Jetzt könnte ich sagen, es ist realitätsfern, aber habe ich fast auch gedacht, Leute, ehrlich. Aber das Leben dieser Frau, die hat ein reines Herz, friedfertig, die hat es nicht ausgehalten. Und dann habe ich mich umgedreht zu dem Typen, der da immer gebrüllt hat, ne? Und habe ich angeguckt und sagte, Jesus sagt in der Bibel, dass der Mensch für jedes unnütze Wort, das er gesagt hat, irgendwann Rechenschaft vor Gott ablegen muss. Der war ruhig das ganze Spiel. War wirklich so. War super. Ich wollte ihn ja nicht des Stadions verweisen. Ne? Aber das ganze Spiel ruhig. Und das fand ich interessant. Also sie hat so eine Sehnsucht nach Frieden gehabt, wisst ihr? Und dann bist du in so ein Stadion, gehst du mit dem Soccercamp, lehrst denen Kindern beim Soccercamp, schaut, Sanftmut, Barmherzigkeit. Und dann gehst du da rein. Und jetzt zeigen wir euch mal die Realität, wie es wirklich aussieht. Und das fand ich so toll. Die Bärbel konnten noch nicht mal wirklich Nachrichten gucken. Weil es ständig Mord und Totschlag ist da drin. Bad news are good news. Und das fand ich interessant, aber Jesus sagt, wisst ihr, ich glaube wirklich, das kommt aus einem reinen Herzen, da kommt diese Sehnsucht nach Friedfertigkeit. Deswegen singen wir auch das Lied so gern von Franziskus. Laudato si. Das hat der Franziskus geschrieben. War ein friedfertiger Mensch, was aus ihm dann gemacht wurde, auch wieder bla 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 bla. Aber deswegen singen wir das so gern. Sei gepriesen, du hast das alles gemacht, sei gepriesen. Der hat noch ein Auge dafür gehabt, für den, der das alles geschaffen hat. Das Zwitschern der Vögel. Die Menschen, die so wunderbar geschaffen sind. Die alle ein wunderbares Ziel haben, letztendlich dafür geschaffen sind, dass der lebendige Gott Platz nimmt und Leben verändert. Glückselig, die sind überglücklich. Derjenige, den ich getroffen habe, der ein palästinensischer Terrorist war, der in Deutschland ins Gefängnis kam, der kam nach Deutschland mit einem falschen Pass, alles Mögliche, alles gepasst. Bloß hat ihn eine Frau angeschwärzt und sagte, der hat mich vergewaltigt und er kam ins Gefängnis. Und er hat es wirklich nicht gemacht. Der kannte die Frau gar nicht. Aber irgendwer wollte ihn ans Bein schlagen und dann kam der ins Gefängnis, eine falsche Anklage. Und er guckt mich an, er hat solche Arme drin gehabt. Und ich dachte, wow. Und dann schaut er mich an und guckt und sagt, das ist der beste Platz hier für mein Leben. Hier habe ich Jesus gefunden, im Gefängnis. Und ich habe endlich Frieden gefunden. Frieden. Frieden. Friedfertig. Nach dem sehnt sich die ganze Welt. Und die letzten Dinge hier, du bist in und durch Jesus herausgefordert. Und das hat man am Anfang schon ein bisschen so angesagt. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Und schaut, das wird so werden, dass Menschen, wenn du dafür stehst, für das, was recht und treu ist und wahr in Jesus, der Tag wird kommen, an dem du das erleben wirst. Ob du ein Kind bist, ob du der Vater dieses Kindes bist, die Mutter dieses Kindes, die Oma. Jesus sagt, glückselig, das gehört dazu. Das ist wie ein Qualitätsstempel. In einer ungerechten Welt. Und es ist gar nicht, weil ihr mit Plakaten rumlauft, das ist verkehrt und das ist verkehrt und das ist verkehrt, wisst ihr? Nee. Das wird in deinem Leben so deutlich. Dieses lebendige Wesen von Jesus. Und Jesus sagt, überglücklich die, weil das ein Markenzeichen ist. Es ist ein Markenzeichen für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Dass das Wesen von Jesus so deutlich wird. Seine Demut, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit, seine Friedfertigkeit, seine Reinheit. Und sie werden euch schmähen und verfolgen und sie werden lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Weil mein Leben, euer Leben so verändert. Also nicht alle werden jubeln da draußen, sondern so, oh, klasse! Nee, das wird mehr und mehr so kommen, dass mehr und mehr Menschen da draußen sein werden, die sagen, das ist schlecht, 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 schlecht. Weil, das könnte sein, wisst ihr, dass der Gedanke da mitschwingt, und ich denke, es ist auch so, dass gegenüber dem, was wir sehen in dieser Welt, der Geist von Jesus fast so, so das schlechte Gewissen ist für diese Welt. Menschen, die mit Jesus leben, sind einfach anders. Menschen, in denen Jesus lebt, sind anders. Weil Jesus anders ist. Weil Jesus anders ist. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Deswegen verbergt ihr das auch manchmal auf diesem Planeten, weil ihr gern Lohn auf dieser Erde haben wollt. Deswegen sind auch manche ruhig am Arbeitsplatz. Oder in der Schule. Obwohl ich weiß, es ist genau richtig. Eigentlich wäre es richtig, jetzt für das zu stehen. Eigentlich wäre es richtig, jetzt für das Mädchen zu stehen, das gemobbt wird. Eigentlich wäre es richtig. Aber wenn da 25 dagegen sind, das kann jetzt keiner von mir verlangen. Und dann plötzlich nimmt sich das Mädchen mit 12 Jahren das Leben. Das ist auch schon mal passiert in Stuttgart. So ein 12-jähriges Mädchen gemobbt wurde, sich das Leben genommen hat und die Schulklasse am Grab stand und sagt, das haben wir alle nicht gewollt. Aber es ist auch keiner für sie eingestanden, nicht? Keiner dafür eingestanden. Und da den Punkt nochmal zu setzen, Leute, auch im Stadion, wenn ich da reingehe, ich gehe doch nicht ohne Jesus ins Stadion, wenn ich ins Stadion gehe. Da machen wir einen Wind drum, als der Robert Enke sich das Leben genommen hat, die Ungerechtigkeit und das ist alles so brutal. Dann gehen wir auch ins Stadion und brüllen dann einen Schiedsrichter rein, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen Dampf rauslassen, wir haben ja auch mal bezahlt. Da kann ich auch mal sagen, dass ich eigentlich ein echter Deutscher bin und ein Deutscher ist, ein guter Schiedsrichter, ein guter Polizeimann und ein guter Hausmeister. Und zwar die Besten. Ist ja, wir wissen alles, wir können alles. Aber das ist nicht das Wesen von Jesus. Und es ist dann plötzlich anders irgendwie. Wisst ihr, auch in einer Fußballmannschaft. Es ist plötzlich anders. Und manche sagen dann, ich muss eigentlich aufhören, ich kann das gar nicht mehr, weil ich kann. Ich habe einen Spieler getroffen, einen Profi, der sagte, ich konnte auf diesem Niveau nicht mehr spielen, Heinz. In dem Verein nicht mehr. Da wurden Dinge von mir verlangt, auch im Training und. Ich konnte das nicht mehr. Und da hat der Trainer bewusst gesagt, wenn du das nicht mehr kannst, wäre es besser, wenn du aufhörst. Dann wird es deutlich, wisst ihr, dann ist ein Stempel da. Weil du so anders bist. Aber es sind nicht immer alle, die aufhören müssen, das ist klar. Das geht auch manchmal anders. Aber es wird mehr und mehr. Und wisst ihr, die Kinder, manches davon noch gar nicht verstehen, oder? Die wachsen in diese Welt auf, die so ist. Und was sie brauchen, sind Menschen, die ihnen einfach Vorbilder sind. Die auch sagen, Leute, ich kann es auch nicht, aber wir wollen uns doch ausstrecken nach Jesus. Wir wollen uns ausstrecken nach Jesus. Das ist das Einzige, wenn man will, die einzige Methode. Amen.